Servus, willkommen zur Gegenpressing-Zeitlupe, wo wir uns bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmals anschauen und sie aus heutiger Sicht besprechen. Keine Taktikanalyse, kein abkippender Sechser, sondern ein Abgleich unserer Erinnerungen mit der Realität. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Das heutige Spiel hast du mitgebracht. Erzähl uns mal was darüber.
Ja, Rickenlupfen jetzt passt ja quasi. Wir sind ein Jahr weiter, gedanklich. Auch in der Champions League im Halbfinale. Real Madrid gegen den großen BVB. Und das Datum hat so ein bisschen zu dem Spiel gepasst. 1. April. Man hätte es für einen April-Scherz halten können. Denn, wie manche jetzt vielleicht schon wissen, ist es das berühmt-berüchtigte Torfallspiel.
Ja, also ich habe das tatsächlich jetzt auch im Zuge der Recherche, jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel, erst nochmal ist es mir klar geworden, dass er tatsächlich der 1. April, ja, was da wirklich wahnwitzig ist eigentlich.
Ja, mir auch. Also ich habe das auch nicht mehr auf dem Schirm.
Genau. Wir wollen uns aber, das können wir vielleicht gleich als Disclaimer sagen, für die, die auch danach vielleicht gleich abschalten wollen, es soll hier heute eigentlich gar nicht um den Torfall gehen. Wir müssen natürlich ganz kurz darüber sprechen, aber wir wollten ganz bewusst sagen, diesen Torfall, das haben wir jetzt wahrscheinlich alle schon mal, schon mindestens 10-mal, jeder hat das gesehen, gehört, Ausschnitte und sonst was. Darüber oder darum soll es heute wirklich nicht gehen, sondern wir wollten mal schauen, was war eigentlich das Spiel? Also jeder hat über den Torfall geredet und über dieses Vorkommnis, aber über das Spiel wusste ich gar nichts mehr. Ich wusste nicht mal das Ergebnis mehr noch. Und da sind wir schon eigentlich bei den Erinnerungen, die wir zu dem
Spiel. Ja, genau. Also der Torfall überstrahlt natürlich alles. Ich hatte auch keine großen Erinnerungen mehr. Ich wusste noch, dass Madrid das Ding gewonnen hat, aber wie hoch auch nicht. Ich dachte eigentlich 2-1. Und dass es ein Champions-League-Halbfinale war, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Also K.O.-Runde wusste ich, dachte aber irgendwie Viertelfinale oder so. Dass es so weit ist, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und der Torfall hatte wirklich auch nur ein gutes damals. Das wirst du ja sicherlich auch kennen. 98 war ich irgendwie 10, 11 Jahre alt. Und da war unter der Woche immer die Abmachung, erste Halbzeit Champions League darf man gucken.
Ja.
War da natürlich super.
Ja, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, Erinnerung, ich durfte nicht aufbleiben. Mhm. Ich musste ins Bett.
Ich durfte gucken, erste Halbzeit.
Ich durfte leider nicht und ich habe am nächsten Tag dann mir meine Eltern, also sogar meine Mutter hat sich das halt komplett gegeben, ja. Und am nächsten Tag meine Eltern beim Frühstück haben da geschwärmt und erzählt und ich so, ja Leute, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, und meine Mutter dann so völlig aus dem Häuschen, ja, und dann hat, es war wirklich, weiß ich auch, Wortlaut, ja, und dann hat der Reif auf einmal, das war ja sensationell, dann hat der Reif eine Streichholzschachtel und dann haben die zwischen Latte und so einem Meterstab haben die noch Streichholzschachteln und oh, wie hoch. Also das war ja total. Und ich so, ja, geil. Das ist so, wie wenn man in der Zeitung von irgendwelchen Veranstaltungen liest und wie toll das war, wo man sich denkt, ja, ist schön, aber es bringt mir jetzt halt nichts mehr. Das Einzige, was mir das gibt, ist, es war geil, du warst nicht dabei, schade.
Ja, ist so. Nee, mein Papa Ehrenmann, ich durfte gucken, Absprache hat gehalten.
Ja, gut, du hattest natürlich noch den Bonus, dass dein Team involviert war. Ich befürchte stark, dass ich das dann auch gedurft hätte, aber nee, damals musste ich dann ins Bett und genau, 2-0 ging es aus, das war mir überhaupt nicht bewusst, auch Halbfinale, wie du sagst, hatte ich auch keine Erinnerung dran, tatsächlich halt dieses Reif- und Jauch-Ding und dass man da eben auch noch Jahre später, Jahrzehnte später drüber spricht. Das war mir durchaus bewusst. Kannst du vielleicht noch kurz skizzieren, damit wir das einfach aus Chronistenpflicht, damit wir es abgehandelt haben und einen Haken hintermachen können, vielleicht in ein paar Sätzen, was denn das war, falls es irgendjemand da draußen doch nicht mehr genau vor Augen hatte?
Ja, können wir kurz und knackig zusammenfassen. Beim quasi Aufwärmen der Mannschaften im Bernabeu ist es so, wie auf vielen Plätzen wurden für die Torhüter halt so extra Tore reingefahren und die eigentlichen Tore waren hinten am Fangzaun befestigt. Und da war ordentlich Stimmung, wurde dran gerüttelt und alles. Und irgendwann ist eins der beiden richtigen Tore, fest verbauten Tore, eben ja zusammengebrochen. Einfach umgeknickt und umgefallen.
Genau, und dann ging es drum, man braucht ein Ersatztor und woher nehmen, wenn nicht stehlen. Und das Ende vom Lied war, dass es ewig hin und her ging und wie man das jetzt, ob man das flicken kann, ob man es reparieren kann. Und am Ende hat man dann vom Trainingsgelände, meine ich, aus irgendeinem anderen Stadtteil, ja, hat man dann noch so ein festes Tor mit so, wie man es auch vom Bezirkssportplatz kennt, mit dem Alurahmen hinten dran, hat man dann noch hergekarrt und das dann irgendwie hingemacht.
Richtig, und das Beste war die Funktionäre, also in den typischer 90er Jahre Anzügen,
viel
so
zu kariert, groß,
viel zu groß, über den Platz gelaufen und andauernd an dem Tor rumgemacht, ja, und geguckt, und so als ob man das jetzt so noch flicken könnte da.
Ja, vor allem die.
Ja, genau.
Ja, die so einen Meterstab auch nur vom Hören sagen können. Genau, und dann hat es eben, gab es ordentlich Verzögerung und das Spektakuläre, und das war mir tatsächlich auch nicht mehr bewusst, das Spektakuläre noch daran war auch, dass das tatsächlich, also 2045 war damals ja noch Anpfiffzeit und um 20.43 Uhr oder 44, also wirklich 1 oder 2 Minuten vor Anpfiff ist es erst passiert. Die Mannschaften waren schon draußen und wurden dann eben nochmal von den Schiedsrichtern in die Kabine geschickt, weil es sich abgezeichnet hat, dass es länger dauert. Und dann, ja, 76 Minuten später war dann erst der Anpfiff, also hat dann doch nochmal eine ganze Weile gedauert. Borussia Dortmund hat übrigens da schon vorm Spiel Protest eingelegt und hat nur unter Protest gespielt.
Absolut zu Recht.
Ja, Ruhrpott-Mentalität, immer unter Protest. Hat dann aber nach dem Spiel den Protest zurückgezogen oder
Frechheit,
nicht aufrechterhalten. Ja, selber schuld.
Das Ding hätte 3-0 für uns gewertet werden müssen, war ganz klar der Fehler von Real Madrid. Wurdest du verpfiffen dann im Nachhinein auch, es ist halt einfach so.
Ja,
Schiedsrichter hätte das ja von sich aus eigentlich abbrechen müssen, das muss man der Fairness halber sagen.
So, und dass er das nicht gemacht hat, deswegen gibt es heute den Videoschiedsrichter, da Gott sei Dank.
Der hätte eingegriffen.
Also Köln hätte gesagt, wir können hier nicht anpfeifen.
Nee.
Das ist auf gar keinen Fall.
Das geht nicht.
Gut, dann würde ich das Spiel mal kurz zusammenfassen. Durch ein umgefallenes Tor, wir haben es gerade gehört, verzögert sich der Beginn des Spiels im Estadio Santiago Bernabéu um sage und schreibe 76 Minuten. Als das Spiel dann angepfiffen wird, bringt Fernando Morientes Real Madrid nach Vorlage von Roberto Carlos mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeit bleibt die Heimmannschaft weiter am Drücker und erhöht durch Carambeu in der 67. Minute auf 2:0. Und damit holen sie sich am Ende, ein Spiel später nach dem Finale, nach 32 Jahren, wieder den wichtigsten Titel Europas. Die Umstände des Spiels zum Torfall haben wir jetzt alles gesagt. Damit soll es auch gewesen sein. Was waren denn sonst die sportlichen und sonstigen Umstände?
Ja, Dortmund amtierender Champions League-Sieger. Sich wieder bis ins Halbfinale vorgespielt nach einer, muss man schon sagen, überragenden Gruppenphase mit 15 Punkten, 6 Spielen. Muss allerdings dazu sagen, in der Gruppe mit unter anderem Parma und Galatasaray ist auch nicht die schwerste Gruppe gehabt.
Sparta Prag trotzdem, noch, ja.
Sparta Prag, genau, aber trotzdem 15 Punkte.
Wobei das, meine ich, schon dieses das geile AC Parma von damals noch war.
Ja, ja, also das müsste auf jeden Fall schon mit Buffon, Thuram,
Nesta und so, ja.
Ja, in der Runde vorher, im Viertelfinale, gegen die Bayern gewonnen, 0-0 und 1-0 nach Verlängerung.
Auch verpfiffen worden natürlich.
Ja, wurden wir auch verpfiffen, aber haben es trotzdem noch gerissen, das stimmt. In der Liga allerdings läuft es nicht, zum Zeitpunkt nur Tabellensiebter, aber mit dem Rückenwind von einem 3-0 gegen Duisburg ins Spiel gegangen. Und im Pokal war auch im Achtelfinale Schluss gegen Eintracht Trier, die ja in dem Jahr die Pokalsaison ihres Lebens gespielt haben, bis ins Halbfinale und nicht nur mit Dortmund, dem amtierenden Champions-League-Sieger, rausgehauen haben, sondern auch Schalke eine Runde vorher, den amtierenden UEFA-Cup-Sieger.
Genau.
Also, Dortmund offensichtlich in dem Jahr alles auf die Champions League gesetzt. Man muss aber auch sagen, da sehen wir ja gleich auch bei der Aufstellung, einige wichtige Leute aus der Champions-League-Sieger-Mannschaft gesperrt und verletzt.
Genau, aber grundsätzlich die Mannschaft eigentlich nahezu identisch wie im Vorjahr. Nur Riedle ist weg und dafür wurde dann Harry de Schewer geholt. Und
wen sonst?
In der 1:1-Ersatz, ganz klar. Und in der Winterpause verlässt tatsächlich auch noch Paulo Sousa den BVB und geht zu Inter Mailand. Das ist natürlich auch dann einer, der dir da fehlt. Aber ansonsten ist die Mannschaft eigentlich identisch wie im Vorjahr, vor allem die Leistungsträger.
Ja, das stimmt. Man muss nur sagen, natürlich wichtigste Personal ja auch, Ottmar Hitzfeld ist zu der Zeit Sportdirektor der BVB, hat das Traineramt abgegeben nach der Champions-League-Siegersaison und dafür ist jetzt Nevio Scala Trainer vom BVB.
Never forget.
Mehr sagt man
nicht. Der italienische dazu. Steve McLaren.
Ja, absolut. Real, Tabellenzweiter, aber auch schon einiges an Rückstand auf Barca. Und am Spieltag vorher auch nur 1-1 gegen Valladolid gespielt. Da aber auch ein paar Leute geschont. Also auch Real setzt zu dem Zeitpunkt schon alles eher in Richtung Champions League und Champions League Sieg.
Genau. Real ist zwar im Vorjahr Meister geworden unter Capello, der geht aber dann oder man trennt sich, wie auch immer. Und dann ist es ganz spannend, weil sie wollten eigentlich dann Ottmar Hitzfeld als Nachfolger verpflichten. Das ist aber gescheitert und dafür holt man dann Heinkes, der mit Teneriffa eben eine gute Saison gespielt hatte, davor mit Bilbao schon in Spanien für Aufsehen gesorgt hat. Medien und Fans sind da von Anfang an recht skeptisch, weil ja, da gehört jetzt auch nicht viel Vorstellungskraft dazu, dass so die Aura eines Heinkes und wie er so rüberkommt, auch vor allem medial, dass das natürlich irgendwie im ersten Moment nicht so direkt zu einem Real Madrid passt. Das kann man verstehen. Und tatsächlich scheidet man auch im spanischen Pokal gegen den Zweitligisten schon im Januar aus. Und das sorgt natürlich dann auch schon für erste Unruhe. Und im Endeffekt, du hast gesagt, Meisterschaft auch unrealistisch in dem Jahr. Das heißt, es bleibt im Prinzip nur die Champions League. Die hat man seit 32 Jahren nicht gewonnen. Das heißt, da wird es auch mal wieder Zeit. Und genau, dementsprechend hat Real schon ordentlich Druck. Und hat aber auch wie Dortmund eine sehr leichte Gruppenphase. Spielt gegen Rosenborg, Olympiakos und den FC Porto. Kommt da auch mit 4 Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage weiter. Kriegt nur 4 Gegentore. Also das ist schon in Ordnung. Und geht dann im Viertelfinale gegen Leverkusen mit 1-1 und 3-0 durch und trifft dann eben auf den nächsten deutschen Vertreter.
Ja, man muss ja zum Thema Heinkes auch noch sagen, du hast gesagt, sie wollten Hitzfeld holen als amtierenden Champions-League-Siegertrainer. Ist halt auch was anderes als Heinkes, der zu der Zeit ja auch schon ein paar Jahre keinen richtigen Top-Club mehr trainiert hat. Also es ist gesagt, genau, mit Teneriffa und Bilbao gute Ergebnisse, ganz klar.
Die Spanien-Erfahrung hat halt für ihn gesprochen. Oder das konnte man ihm noch zugute halten, sagen wir so.
Genau, aber seine Zeit beispielsweise bei den Bayern, da ja auch schon ein paar Jahre zurück.
Ja.
Und auch deswegen natürlich für Ansprüche von Real Madrid so in Anführungsstrichen eher die kleine Lösung.
Absolut, absolut. Genau, dann kommen wir zu den Aufstellungen.
Mhm. Real im 4-4-2.
Untypisch für die Zeit eigentlich schon.
Ja, das stimmt. Das sehen wir dann ja auch beim BVB.
Ja.
Im Tor Bodo Ilgner. Das hatte ich auch nur ganz dunkel noch auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen.
Den hatte ich noch auf dem Zettel, weil ich einfach diesen Champions-League-Sieg immer mit ihm auch verbinde. Deswegen.
Ja. Dann Viererkette mit Roberto Carlos, Sanchez und Panucci. Also zu der Zeit auch schon gute Namen.
Wer fehlt, ist Kapitän Hierro.
Hierro, ja.
Der wohl für Sanz gespielt hätte.
Ja. Im Mittelfeld Raúl, Clarence Seedorf, Redondo und Christian Carambeu.
Also da ist mir schier die Hose aufgegangen.
Also von den Namen her, also, wow. Halt. Also ja, das ist schon ein Träumchen. Und im Sturm Fernando Morientes und Petrak Mijatovic. Der junge Morientes und Mijatovic zu der Zeit, das war ja auch so ein bisschen so Anfang, Mitte der 90er, so die große Zeit der Spieler des ehemaligen Jugoslawien.
Šuker auf der Bank unter anderem.
Šuker auf der Bank, Boban ja dann beispielsweise noch bei Milan eine große Zeit gehabt.
Genau, ja.
Also auch Mijatovic schon eher obere Kategorie. Du hast gesagt, eingewechselt wurden dann noch Davor Šuker und Reime. und Trainer eben Jupp Heynckes.
Genau, Guti noch auf der Bank, ganz jung. Und als Ersatztorwart Santiago Canizares, den man noch kennt. Die anderen kennt man eher nicht.
Ja.
Dortmund, wir haben es schon gesagt, mit einer etwas anderen Formation. Die spielen in dem 3-5-2, wie es für die Zeit tatsächlich typisch war. 3-5-2, aber tatsächlich dann eher ein, ich sage jetzt mal, neuzeitlicheres 3-5-2, wo dann die Außen tatsächlich eher dann Flügelverteidiger waren und man nicht mit einer klassischen Dreierkette, sondern das dann schon eher eine Fünferkette ist. Und da spielt Dortmund im Tor mit Klos, hinten dann die Dreierabwehrreihe mit Julio César, Manny Binz und Martin Kreh. Dann die Flügelverteidiger links Reinhard, rechts Reuter. Dann haben wir auf der 6 Freund und Wladimir Butsch. Auf der 10 Lars Ricken und vorne noch Heiko Herrlich und Chapuisat. Du hast es vorhin schon gesagt, 4 Stammspieler fehlen. Wolfgang Feiersinger, der wohl für Butt gespielt hätte, der für Binz gespielt hätte, hinten drin, so als zentraler Verteidiger. Jörg Heinrich hätte für Knut Reinhardt gespielt, der hatte in dem Jahr extrem viele Torvorlagen, sowohl in Liga als auch Champions League, also der wurde da natürlich schwer vermisst. Genau wie Andi Möller, der wohl für Ricken dann gespielt hätte auf der 10 und Jürgen Kohler mutmaßlich für Martin Kreh.
Ja.
Und da kommen wir wieder zu einer meiner Lieblings-Subkategorien. Was machst du eigentlich hier? Ganz klar für mich Martin Kreh. Was machst du eigentlich in einem Champions-League-Halbfinale? Martin Kreh ist für mich klar. Naja, also das ist der Zoltán Sebeskin Ehren-Award.
Ich sag mal so, genau die gleiche Frage, kann ich mich erinnern, hast du gestellt, als wir das Champions-League-Finale gemacht haben.
Ah, richtig. Ja, war auch dabei. Ja, stimmt, da war auch schon dabei. Da rutscht also, der aber immer so rein, oder war der da auch Stamm?
Ne, er wäre jetzt auch kein Stamm, er rutscht halt immer rein, weil das ja auch die beiden Jahre waren, gerade Champions League, wo wir extrem viele Verletzte hatten. Also Matze Sammer fällt ja hier auch noch aus.
Beendet nach dem Jahr übrigens seine Karriere.
Ja, der fällt hier ja auch aus, der hat die Champions League-Saison davor quasi nur das Finale gespielt, mehr oder weniger. Hier jetzt halt, Jürgen Kohler, hast du gesagt, hätte sicher gespielt für Martin Kreh, ganz klar. Also er war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Das kann man ihm tatsächlich nicht ankreiden, ja. Und wenn wir jetzt vorhin Bank von Real, wo immerhin noch Jaime Guti und Davos Šuker sind, die man auf jeden Fall bringen kann, dann geht es natürlich bei Dortmund Teddy de Beer, Björn Mehnert, René Schneider, Michael Zorc, Jovan Kirovski, Christian Timm und Harry de Chevea.
Kannst du alle bringen. Qual der Wahl.
Ja, sicher, eben. Du kannst eben, da macht es keinen Unterschied, wen du bringst, eigentlich.
Nee. Na gut, ich sag mal, du hast Michael Zorc auch am Ende seiner Karriere. Den kannst du natürlich bringen mit der Erfahrung.
Gut, wobei man sagen muss, so wie das Spiel verläuft, da kommen wir nachher noch drauf, war es vielleicht, also war man gnädig zu ihm, dass man ihn nicht gebracht hat von Anfang an.
Ja, das stimmt. Und René Schneider, zu dem Zeitpunkt zumindest ein aufstrebender, gut, zu der Zeit Nationalspieler, da waren alle irgendwie Nationalspieler.
Ja, Ricken und Tim waren ja auch immer so als Talente und alles und Harry de Schwer neu geholt. Klar, aber jetzt so mit dem Wissen von heute war das jetzt damals kein dicker Kader. Aber klar, es fehlen 4 Stammspieler, dadurch würden 4 aus der jetzigen ersten Elf natürlich auf die Bank rücken. Also von daher, ja. Muss man das vielleicht auch ein bisschen in Relation sehen. Ja, und dann geht's Spiel los. Real spielt für meine Begriffe von Anfang an mit sehr viel Hacke-Sohle und kleinen Tänzchen.
Weiße Ballett.
Aber wirklich? So, auch so klassisch, so, also es hat mich am Anfang, das hat sich dann relativ schnell gelegt, diese eine spezielle Sache, dass sie, mir ist nur Freibadkicker eingefallen. Also so Leute, die im Freibad, da hatten wir immer so Kandidaten, die dann so, die kriegen den Ball und dann erstmal mit der Sohle stoppen und bleiben erstmal stehen und gucken, so ein bisschen aufreizend. Und bleiben einfach nur stehen, Sohle weiter auf dem Ball, tun so ein bisschen links, rechts mit der Sohle hin und her, warten und irgendwann, wenn langsam mal einer kommt und denkt sich, ja komm, dann greife ich halt mal an, meine Güte. Dann spielt man so locker weiter. So ein bisschen, so Freibadkicker-mäßig hat sich das am Anfang, hat es ein bisschen ausgesehen. Und ja, Real von Beginn weg komplett spielbestimmt, ohne aber auch wirklich gefährlich.
Ja, und was mich gewundert hat, du hast es beschrieben eben, wie so der Start von Real war. Was mich gewundert hat, ist, dass die Sense an der Außenlinie so spät im Spiel, in Anführungsstrichen, ja, kam.
Als er schon Frust war.
Julio Cesar legt dann so Mitte der ersten Halbzeit, glaube Morientes oder Roberto Carlos schon gut.
Ja.
Links an der Eckfahne. Das hast du, hättest du bei natürlich Kandidaten wie Julio Cesar, Martin Creo, Knut Reinhardt und Steffen Freund, hätte ich früher mit gerechnet.
Ja.
Gerade bei der Spielweise.
Das stimmt. Das ist aber auch so ein Ding, das mir von der ganzen Spielzeit aufgefallen ist. Das Einzige, wenn man jetzt mal die Aufstellung anschaut oder die Aufstellungen vergleicht, so Head-to-Head, das Einzige, wo Dortmund wirklich einen Vorteil hätte haben müssen, wäre eben im Körperlichen. Und das spielen sie überhaupt nicht aus.
Ja.
Ja, also wie gesagt, Real legt gut los. Grundsätzlich war es auch also über die gesamte Spielzeit ein total faires Spiel. Also es war überhaupt nichts. Schiri macht es auch gut, hat nie irgendwie Hektik aufkommen lassen, aber war auch eigentlich gar kein Potenzial dafür da. Dafür war es von Anfang an auch zu eindeutig.
Ja, und es wird auch nichts provoziert.
Nee.
Das
ist mir tatsächlich ja bei den Realspielern sehr positiv aufgefallen, dass da eben wenig so Schauspielerei und sowas war.
Ja. Also auch wenn es mal irgendwie einen Foul gab, dann hat man kurz gelegen, dann ging es aber auch weiter, also ohne große Diskussion.
Ja. Genau. Und dann kommen wir zur 10. Minute. Da gibt es dann einen Freistoß von Clarence Seedorf, recht spitzer Winkel. Den zieht er wirklich ganz knapp über die Latte. Das wäre so die erste richtige Torannäherung, aber auch über einen ruhenden Ball, also nicht aus dem Spiel raus. Obwohl, wie gesagt, also 80-20 Übergewicht, würde ich sagen, vielleicht sogar mehr. Also ich weiß nicht, ob Dortmund wirklich groß mal in Ballkontrolle in der gegnerischen Hälfte war am Anfang.
Nee, es war so ein bisschen die Taktik der K.O.-Spieler aus dem Jahr vorher. Also die Saison vorher habe ich natürlich noch deutlich präsenter und da gerade gegen Man U und dann ja auch im Finale, was wir ja schon mal hatten, hinten halt sicher stehen und dann versuchen, vorne einen Standard rauszuholen oder einen Konter zu fahren. Das war ja im Jahr davor schon die Taktik und das ist sie hier jetzt auch, also ganz eindeutig.
Nur, dass du halt für die Taktik vorne wahrscheinlich die Spieler nicht mehr richtig hast. Also gerade so ein Riedle, der halt gerade bei Standardsituationen und per Kopf halt immer gefährlich war, na gut, so einen dafür, hast du natürlich nicht mehr.
Ja, dafür hast du Herrlich jetzt, als quasi den Kopfballstarken. Du hast Chapuisat, der noch recht schnell ist zumindest. Und du hast jetzt im Mittelfeld mit Ricken und Zorc natürlich zwei.
Genau, die spielerisch lösen müssten.
Ja, aber, und auch einen gewissen Speed mit.
Aber körperlich, zumindest. Also Chapi ist jetzt auch keiner, der den Körper reinstellt und mal irgendwie in so ein Luftduell gut geht und so. Also ja, in die Situation kommen sie jetzt tatsächlich auch gar nicht, weil auch Freistöße gibt es nicht. Ja. Aber tatsächlich in der 12. Minute gibt es eine, ja, wenn man es aufs Spiel sieht, eine sehr große Chance für den BVB. Nämlich ein Schuss von Wladimir Butt, so vom 16er. Der wird eigentlich Richtung Tor aus abgefälscht von einem Realspieler. Und dann geht er dann nach dem Abgefälschten geht er direkt auf Panucci drauf, der ihn irgendwie so halb wegschlagen, halb weiß ich nicht will. Und der macht ihn eigentlich wieder scharf, dass er aufs eigene Tor geht. Und Bodo Ilgner hält den dann aber, ja, dann schon sicher und jetzt so. Aber da war dann mal ein bisschen Aufregung drin.
Ja, aber die Situation, also das, für mich war die Situation quasi schon vorbei bei dem Schuss von Butt, den du beschreibst, der dann halt durch dreimal abfälschen noch ein bisschen gefährlich wird. Eigentlich ist der Ball auf Schappi ganz gut gespielt und wenn er ein bisschen handlungsschneller ist und ein bisschen direkter aufs Tor geht, ist er eigentlich relativ frei durch und kann abschließen. Aber er macht es so langsam, dass er dann seinen Schuss noch weggegrätscht bekommt, weil der Realverteidiger dann dran ist. Also für mich war eigentlich das von Chapuisat die viel bessere Chance, wenn er es ein bisschen handlungsschneller macht.
Ja. Aber das ist, also diese Handlungsschnelligkeit, das ist echt, das zieht sich das komplette Spiel. So Dortmund hat echt wie so eine kleine Handbremse drin. Irgendwie, es fehlt immer ein Schritt und es ist so, als wären sie so verkatert oder weißt du, es war gar nicht Nervosität irgendwie, sondern wirklich, als hätten sie richtig schwere Beine.
Ja. Das merkt man auch. Also jeder Ball wo man mal eine Kontersituation entstehen könnte. Und da gab es, finde ich, schon einige Situationen, wenn man das schneller spielt.
Ja, genau.
Weil Real jetzt auch nicht immer hundertprozentig ballsicher war.
Nee, nee.
Also man hat auch schon viele Bälle und viele Fehlpässe, also von beiden Seiten auch, wo man mal hätte schneller umschalten können. Aber anstatt es dann mal zu machen, sind dann Butt und Ricken, die nehmen den Ball erstmal an und schleppen den ein Stück und bleiben stehen und gucken, anstatt mal schnell was irgendwie gleich nach vorne zu spielen.
Das stimmt. Also wobei Real so umschaltmäßig auch wirklich stark war, aber generell ist es in der ersten Halbzeit Real, sie sind schneller, also geschwindigkeitsmäßig massive Vorteile, sind spielerisch stärker, bringen überhaupt mal Tempo ins Spiel, also so wie du gerade sagst, die versteppen das Tempo nicht, sondern die haben oder machen immer wieder davon Gebrauch, dass sie kurz mal aufs Tempo drücken, ja, sie spielen hinten rum, dann holt sich Raul irgendwie Mittelfeld den Platz und zieht kurz mal 10, 15 Meter an und dann ist sofort Tempo im Spiel.
Ja.
Und davon ist, glaube ich, der BVB völlig überfordert. Und also ich fand es über das gesamte Spiel unglaublich, wie viel Platz Real in der Zentrale hat. Wie viel Rasen da frei war, wo gar niemand stand. Das war schon unglaublich und auch krass. Wir haben jetzt vorhin zwar die Aufstellung gesagt, ja, also von Real, von den vorderen sechs. Da rein nominell war Raul links im Mittelfeld, Seedorf und Redondo so 6-8 und Carambö rechts, aber und vorne Morientes Mijatovic, aber da gab es unfassbar viele Positionswechsel. Also dann taucht Mijatovic mal an der linken Außenlinie auf, dafür rutscht Raul vorne rein. Seedorf stößt ins Zentrum, dafür lässt sich Morientes fallen. Redondo taucht auf einmal rechts außen auf. Also es war echt wahnsinnig viel Bewegung da vorne.
Ja, auf jeden Fall. Und da hat sich so ein bisschen die Dortmunder Aufstellung gerecht mit Freund quasi als einzigen richtigen Sechser, weil jetzt Butt und Ricken ja beide keine Sechser sind. Sind ja beide schon eher Zehner. Gerade Butt hat auch, finde ich, nicht so nach hinten gearbeitet, wie es seine Position hätte erforderlich gemacht.
Ja.
Und dadurch ist wahnsinnig viel Platz in der Zentrale. Wahnsinnig große Lücken. Also auch zwischen den Mannschaftsteilen wahnsinnig große Lücken.
Ja, und da komme ich auch später nochmal drauf, also weiter hinten, wenn es um in anderen Kategorien ist, aber so diese Dreierkette beziehungsweise Fünferkette im Gegensatz zur Viererkette von Real hat überhaupt nicht drauf gepasst. Also ich hatte das Gefühl, dass gerade die Grundformation für Real einen riesen Vorteil dargestellt hat, weil Dortmund teilweise nicht wusste, wie sie es verteidigen müssen. Grundsätzlich hätten nämlich Herrlich und zweiter Stürmer
Chapuisat
hätten eigentlich die Außenverteidiger mitdecken müssen, also Panucci und Roberto Carlos. Weil du sonst immer in Unterzahl hinten gewesen wärst, weil ja im Prinzip die Außenverteidiger, in dem Fall Reuter und Reinhardt, die müssen ja schon Carambö und Raul nehmen. Und wenn dann noch von hinten Panucci und vor allem Roberto Carlos, der ja einen wahnsinnigen Offensivdrang hatte, kommen, Carlos hat ja Platz ohne Ende, weil natürlich Chapuisat mit dem nicht bis hinter die Mittellinie zurückgelaufen ist. Und dadurch hast du natürlich dann ein wahnsinniges Übergewicht und ja, ich hatte das Gefühl, dass das Dortmund bis zum Schluss nicht rausgefunden hat, was sie da tun sollen.
Nee, man hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist der Übergang in den dann modernen Fußball, ne, mit Viererkette und auch 4-4-2, was ja dann so Anfang der 2000er quasi dann noch Standard ist, gegen echt den alten Fußball, weil man ja auch die Rolle von Manny Binz schon auch noch eher in Richtung Libero sehen kann.
Voll, ja.
Weil der viel auch ein Stück tiefer stand oder auch Bälle abgefangen hat und sich wie im Jahr davor Sammer und Feiersinger viel auch nach vorne eingeschaltet hat.
Was in dem Fall gar nicht so schlecht war, weil er dann ein paar Sachen tatsächlich noch ausputzen konnte.
Genau, aber es war so ein bisschen alt gegen neu im Fußball.
Und man muss ja dazu sagen, es ist ja keine taktische Raketenwissenschaft, was Real da gemacht hat. Aber wenn man es dann einfach im direkten Vergleich sieht, dann ist es schon, sieht man den Unterschied extrem.
Ja.
So, in der 17. Minute habe ich mir aufgeschrieben, sind zum ersten Mal die BVB-Fans zu hören.
Da komm ich später zu. Da habe ich später noch was.
War er Baron da oder was? Ne, Borsti.
Borsti
habe ich nicht gesehen. Kann ich vielleicht schon mal spoilern. Ich habe Borsti nicht gesehen. Und dann kommen wir schon zur 25. Minute.
Roberto Carlos y Morientes. Ha marcado Morientes el 1-0 para el Madrid. Qué bien el Madrid ahí.
Terrible fallo en la defensa del equipo alemán. Se ha encontrado cuando salía con la entrada de Roberto Carlos desde atrás. Superaron en la banda y ahí la llegada de Morientes ha sido definitiva.
Bueno, yo creo que estuvo muy bien Fernando Redondo al recuperar ese balón. Qué bien lo metió.
Was ist passiert?
Naja, hat er ja eigentlich ganz gut beschrieben. Ich weiß nicht, ob wir da noch was zu sagen müssen.
Ich denke, das passt so, ja.
Ja. Das, wo wir eben drüber gesprochen haben, genau das ist passiert. Klärung, die BVB-Abwehr klärt nach einem Standard. Und dann über die linke Angriffsseite von Real den Ball erobern, zur rechten Dortmunder Abwehrseite. Ricken und Reuter sind sich nicht so ganz einig. Beide
also gar nicht, ja.
Starten so nach vorne durch. Und dann spielt Redondo einen einfachen Ball in die Schnittstelle auf außen zu Roberto Carlos, der dann komplett blank steht, weil halt eben niemand mehr zurückgearbeitet hat dann. Und er bringt ihn so halb hoch auf einen langen Pfosten.
Schön scharf,
ja. Julio César sieht auch nicht so ganz glücklich aus, weil er Morientes im Rücken laufen lässt.
Ja, habe ich dachte auch, mega lustlos. Es ist schwer, den zu klären, aber im schlimmsten Fall schießt er ins eigene Tor. Aber irgendwie so, macht gar keine Anstalten.
Ja, entweder muss er versuchen, den zu klären, oder er muss näher an Morientes sein, um ihn beim Abschluss dann zu stören.
Ja.
Er muss ja nicht mal einen Fuß hinhalten. Und Morientes drückt ihn dann aus 4-5 Metern über die Linie. Super Laufweg von ihm. Und das Ding gehört aber 30% Redondo für den Pass und 50% Roberto Carlos für die wirklich gute Flanke.
Absolut. Gehe ich mit bei der Prozentrechnung. Ja, also César habe ich auch gedacht, sehr, sehr lustlos. Hätte ich gedacht, dass man den zumindest versuchen kann zu klären, aber versucht es auch nicht.
Ja.
Ja, und dann Anschluss BVB und ich glaube, wenige Sekunden später sofort wieder Real im Ballbesitz. Dortmund jetzt total überfordert, sowohl physisch als auch psychisch, habe ich so das Gefühl gehabt.
Ja.
Und da merkst du halt dann schon, dass einfach so Spieler wie Heinrich oder Möller, also die einfach am Ball auch ein bisschen was konnten, dass die wahnsinnig fehlen, weil die auch wirklich für Entlastung hätten sorgen können. Sei es nur ein bisschen Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, so hast du halt links außen dann Knut Reinhardt. Und ich glaube, dessen Kernkompetenzen sind dann schon eher woanders.
Ja, absolut. Und du merkst halt, du hast psychisch genannt, ich habe mir aufgeschrieben, so die Frustration, weil du einfach merkst, dass du kein Rezept hast. Weder defensiv noch offensiv. Ja. Also du läufst im Prinzip hinterher, die ganze Zeit.
Ja.
Und die Frustration macht sich da jetzt so langsam breit.
Ja, absolut. Und das siehst du auch. Und du hast vorhin auch schon gesagt, die macht sich weniger breit dadurch, dass sie jetzt irgendwie holzen. Klar, es gibt immer wieder so Fouls, aber auch da hatte ich so das Gefühl, sie kommen gar nicht dahin, dass sie faulen können.
Ja, vor allem auch nicht so, ich sage jetzt mal so, einen Foul auszupacken, um in Anführungsstrichen ein Zeichen zu setzen.
Selbst ja, und da das Spiel zu unterbrechen. Also das ist auch wirklich, dass der Schiri pfeifen muss, weil, keine Ahnung, der Ball weg ist oder so. Aber sie kriegen schon Fouls, aber dann läuft eigentlich immer der Vorteil weiter. Ja. Weil sie, es ist jetzt kein Plädoyer dafür, einem die Beine zu brechen, aber ich denke, man weiß, wie es gemeint ist. Wenn ich dann einen Foul mache, dann muss ich einen zumindest, am Trikot so ziehen, dass der dann aufhört zu laufen oder keine Ahnung, damit auch das Spiel wirklich mal unterbrochen ist, weil sonst bringt es gar nichts.
Ja.
32. habe ich eine große Chance für Raul nach Eckball Roberto Carlos, aber Klos ist dann da. Raul macht so ein langes Bein noch. Kommt dann nicht mehr hin, Klos ist dann vor ihm da und packt sich den Ball. War jetzt keine Überchance, aber da noch am ehesten gefährlich geworden.
Das ist halt das, was man Real vorwerfen kann. Mit viel über Dortmund gesprochen, dass sie eigentlich viel, viel zu wenig daraus machen.
Ja,
stimmt. Also bis zum 16er alles ganz gut, aber so den letzten Pass, den letzten Punch hat Real dann auch nicht.
Ja, aber auch da hatte ich immer das Gefühl, so, also anders. Ich hatte nie das Gefühl, dass Real daran zweifelt, dass die hier gewinnen. Aber nicht, dass sie das so geäußert hätte, dass die so, weißt du, so mega selbstbewusst, so, oh, so, also hier so mit so völlig breiter Brust und so, sondern nee, eher so, eigentlich viel, viel deprimierender für den Gegner, nämlich so subtil. So ja. Locker und so, hey Jungs, uns passiert heute eh nichts. So ja. Diese Einstellung. Und das hatten die das ganze Spiel.
Das stimmt, aber mit der Betonung auf heute passiert uns nichts, weil es war erst das Hinspiel.
Richtig.
Ne? Wenn das Ding, jetzt sagen wir mal, nur 1-0 ausgegangen wäre, das Rückspiel läuft komplett anders und du kriegst dann 3 Stück in Dortmund, dann redet man über das Spiel ja anders.
Absolut.
Ja, weil du eigentlich in dem Spiel Dortmund schon mausetot schießen musst.
Das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten hatte ich in der ersten Halbzeit eigentlich nichts mehr.
Nee.
Nur eine kleine Szene, und zwar in der 45. Stefan Reuter rechts außen dribbelt auf Roberto Carlos zu und legt sich den Ball dann so 20 Meter weit an ihm vorbei vor. Und in dem Moment, wo er das tut, ist die Kamera so ganz nah auf den beiden drauf, dass du das Spielfeld nicht siehst. Und dann siehst du noch in der Kameraeinstellung, wie Stefan Reuter sich den Ball so weit vorbeilegt. Und ich in meinem Kopf direkt ist der Dominoeffekt abgespult und gedacht, okay, gleich kommt der Schnitt ins große Bild und ich sehe die ganze Situation und dann wird Roberto Carlos schon 20 Meter Vorsprung haben. Ich hatte recht mit, es kommt der Schnitt und ins große Bild. Aber Stefan Reuter kam zur Flanke. Da dachte ich so, Donnerwetter. Also hätte ich nicht erwartet. Roberto Carlos wahrscheinlich auch nicht.
Naja, Reuter war ja da so in seiner Blütezeit. Der ist ja ein Ticken jünger als Sammer, Kohler ne, und so. Der hat sich ja dann 2002 verabschiedet mit der Meisterschaft. Also da echt so, sind nicht so Mitte, Ende 20, Ende 20 wahrscheinlich, da war der echt noch fix unterwegs.
Also ja, wie gesagt, und ich meine, wenn man das ganze Spiel beobachtet, Roberto Carlos war wahrscheinlich der fixeste Mann auf dem ganzen Platz.
Ja, absolut.
Jo, dann Halbzeit. Zweite Halbzeit geht los und gleich gibt es einen Wechsel. Also nicht in der Halbzeit, sondern direkt danach, ich glaube 48. Herrlich muss verletzt raus. Und endlich kommt Harry der Schwer.
Man hat sich ja gefragt, warum er nicht von Beginn an gestartet hat. Ne? Ja. Aber endlich, klar, kommt er.
Ich fand auch, also Herrlich hat sich, glaube ich, ja selbst verletzt, also ohne Fremdeinwirkung, meine ich.
Und, klingt nach ihm.
Ja, und das hat irgendwie in dem Moment, fand ich, die Hilflosigkeit von Dortmund komplett unterstrichen. Also dieses, dass er sich dann auch noch verletzt, ohne dass irgendjemand was dafür tut.
Ja.
Das hat irgendwie das noch unterstrichen und das Spiel geht so inhaltlich, ja, mit Ballbesitz und Druck Real genau gleich weiter, wie es aufgehört hat. Ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen Mitleid hatte ich schon mit Dortmund, weil da, also wirklich, so wie du es vorhin gesagt hast, du hast denen angemerkt, dass die wissen, hier ist heute wirklich aber gar nichts zu holen. Wir können hier machen, was wir wollen und wir wissen aber noch nicht mal, was wir machen sollen.
Genau, und auch so, eigentlich müssten wir uns jetzt hinten reinstellen, um das 1-0 mitzunehmen, weil es kann nur schlimmer werden, aber auch da haben wir gar kein Rezept,
wie wir
das zu Ende verteidigen also, sollen.
Wie stellen wir uns da hinten rein? Ja. Das fand ich schon krass, weil vielleicht auch dann, keine Ahnung, das ist immer leicht dann zu sagen, oh, der Trainer hätte was machen müssen, aber du hast natürlich nicht erkannt, dass da irgendwas sich geändert hat, zumal der Wechsel, der erste, dann auch nur wegen der Verletzung zustande kam. Ja, es ist schwierig, aber also daran kann man es jetzt sicher nicht festmachen. 52. gleiches Schicksal für den Realstürmer. Mijatovic geht auch verletzt raus. Für ihn kommt dann Davor Šuker. Spannend bei Šuker, der ja eigentlich gar kein richtiger Stammspieler war. Vor allem in der Champions League hat er selten von Anfang an gespielt, ist aber Torschützenkönig in der spanischen Liga geworden.
Ja.
Also wenn du dann so einen von der Bank bringen kannst, ist es nicht ganz verkehrt.
Ja, ist halt ein Champions League-Stürmer, ein Ligastürmer, ne?
Genau so, wie es andere mit Torhütern dann machen.
Ja.
Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zur 67. Minute.
Raúl ahí para Carambé, Morientes, Carambé. Qué balón le ha dado. Sube Šuker. Atrás. Carambé, gol. Bueno, Carambé acaba de marcar el segundo. Parecía que los fans le daban el balón atrás, ¿no? Que llegaba Šuker. Y ha buscado, yo creo que casi ahí como otro punterazo, ¿no?
Yo creo que ahí él no sabía muy bien qué hacer al final y decidió chutar, que era.
¿Qué es lo que le ha salido bien?
El último recurso y le ha salido fantástico.
¡Ay, caramba!
Genau, bueno, fantástico.
Ja. So, da ist auch schon alles gesagt.
Und Zucker.
Ja. Ja, Madrid holt sich am eigenen 16er den Ball, so wie so oft, und machen dann das, was man halt am ehesten in diesem Spiel als Konter bezeichnen kann von einem der beiden Mannschaften, passen den Ball schnell so halb hoch rechts raus an die Mittellinie zu Carambö. Und der lässt dann wunderschön mit der Innenseite zu Raul in die Mitte tropfen, startet direkt durch. Drei Dortmunder bleiben einfach stehen, keiner geht mit ihm mit, vor allem nicht Knut Reinhardt. Und Raul spielt einen wunderschönen Schnittstellenball in den Lauf von Carambö zurück, der dann allein vor Klos steht und dann ins lange Eck einschiebt. Nein, nicht schiebt, war vollspannend flach, aber ja. Da lässt Reinhardt dann Carambö einfach laufen und auch die anderen beiden, ich glaube es waren César und Binz, machen da jetzt keine sehr gute Figur.
Nee, einer versucht noch da, wo Schuka in der Mitte genau. So halb zu decken.
Wo es aber eigentlich auch nur noch Schlimmeres verhindern. Also,
ja, ja, um den vermeintlichen Passweg zuzustellen.
Da ging es glaube ich nur darum, dass Schuka kein Tor schießt. Ja, Carambö genau. Kann es machen, aber Schuka nicht. Oder?
Der so, okay, wem trauen wir es eher zu? Gut, Schuka hat in der Liga ganz oft geknipst, Carambö nicht. Ja,
komm, dann lassen wir den mal schießen.
Carambö von halb rechts, so, du hast gesagt, mit so halb Spann, halb Außenriss, so wirklich trocken ins lange Eck. Klos auch nicht viel zu halten.
Ja, war, glaube ich, nur minimal abgefälscht. Irgendeiner war da noch dran, aber ja, das war jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Und die Dortmunder da, das, also wirklich kein Interesse am Verteidigen gehabt. Und auch da wieder Real entscheidet sich nach dem Ballgewinn am eigenen 16er, so wir entscheiden uns jetzt einmal für Tempo kurz und dann ging es zack, zack, zack und dann war die Kugel im Netz. Also das war dann echt wieder bezeichnend fürs ganze Spiel eigentlich, dass das Tempo komplett diktiert wurde von Real. Ja, am Ende passiert tatsächlich gar nicht mehr viel nach der 67.
So, ne?
Es geht genauso weiter, nur das Real fand ich dann gegen Ende dann auch nicht mehr ganz so viel Macht. Der BVB dann irgendwie auch so ein bisschen Schlimmeres noch verhindert und wahrscheinlich froh sein können, dass es hier nur mit 0-2 verloren geht.
Mhm. Ja.
Und dann wären wir eigentlich auch schon beim Fazit. Was ist denn deins?
Ja, also komplett verdientes 2-0, ganz klar. Wenn man was zu meckern hat auf Realseite, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, wenn sie es konsequenter spielen, geht das Ding auch 3 oder 4-0 aus.
Ja.
Wenn sie öfter wie beim 2-0 beispielsweise die Lücken nutzen und aufs Tempo gehen würden, geht das 3, 4, 5-0 aus. So haben sie die beiden wirklichen Chancen, die sie hatten, genutzt, ne? Jetzt mal mit Ausnahme von dem Freistoß, den du vorhin erwähnt hast. Haben sie die beiden Chancen, die sie hatten, haben sie gemacht.
Genau, also das würde ich auch noch ergänzen. Also absolut verdient, sind wir uns einig. Dortmund wollte nicht, konnte aber auch nicht. Aber ja, also die Geschichte mit dem höheren Sieg für Real, dass sie das ein bisschen liegen lassen haben, sehe ich auch. Nur die Chancen waren ehrlich gesagt nicht wirklich da. Also mehr als die zwei Tore, Großchancen sehe ich auch nicht. Also das, vielleicht muss man ihnen eher sogar noch detaillierter das ankreiden, dass sie es nicht mal geschafft haben, noch mehr hochkarätige Chancen rauszuspielen.
Ja, das spielt für mich halt beides zusammen. Ich glaube, wenn sie konsequenter aufs Tempo gegangen wären und die Lücken dadurch konsequenter genutzt hätten, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch zwangsläufig ein paar Chancen mehr rausgespielt.
Ja, das stimmt.
Deswegen geht für mich das beides zusammen. Ja, und das ist genau das, was man ihnen vorwerfen kann, dass sie eben das nicht gemacht haben.
Und da sind wir wieder bei den Freibad-Kickern.
Genau.
Dein Spieler des Spiels?
Da schließt sich doch der Kreis. mein Spieler des Spiels, ich fand es echt schwer, weil so richtig hervorgetan hat sich niemand. Hab dann ein bisschen hin und her geschwankt zwischen Raul und Redondo und hab mich dann aber für Redondo entschieden.
Ja, ich habe Roberto Carlos genommen. Redondo war meine Nummer 2, hatte viele Ballgewinne, war immer anspielbar, fand ich auch noch einer, der eher noch herausgestochen ist. Für mich ist aber Roberto Carlos herausgestochen, der war fleißig, der war immer, wenn er am Ball war, wurde es eigentlich gefährlich. War halt durch die Geschwindigkeit auch, ist viel geschickt worden, hat gute Flanken auch reingebracht, siehe 1-0. Also ich hatte halt das Gefühl, immer wenn es über links ging, war es gefährlich.
Genau, und da habe ich mich für Redondo genau deshalb entschieden, weil der oft Roberto Carlos geschickt hat.
Ja, das stimmt.
Mit den Bällen. Ja, aber Roberto Carlos auch absolut. Da haben wir ja vorhin auch gesagt, 50% von dem 1-0 gehen auf ihn.
Ja.
Weil die Flanke schon überragend war.
Aber viel mehr kannst du, glaube ich, fast nicht nehmen.
Nee, Raúl halt noch, weil der auch viel, das hast du vorhin ja auch mal gesagt, viel mal angezogen hat, ja. Sich die Bälle geholt
viel
hat und
bewegt
so.
Hat generell,
also
ja.
Die drei waren es, aber sonst niemand hervorgestochen.
Wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte alles ändern können? Spielverlauf.
Auch da habe ich nur einen. Also auch da war es schwierig, meiner Ansicht nach, Momente zu finden. Für mich war es das Ding von Chapuisat, was wir vorhin schon besprochen haben. Mhm. Wenn er da das 1-0 macht, ein bisschen zielstrebiger ist, dann ist es so ein Champions-League-Spiel, wie wir im Jahr davor ganz oft hatten. Also habe hier vorhin auch schon gesagt, Menu beispielsweise. Dann gehst du hier in Führung, kannst dich komplett hinten reinstellen und mit der schon erfahrenen Mannschaft, die du ja hast, vielleicht noch einen Konter fahren, aber du führst zumindest 1-0 und kannst dann so machen, wie beispielsweise Menu, also in Manchester im Halbfinale vorher. Dann will ich Madrid mal sehen, wenn wir hier 1-0 in Führung gehen.
Ja, ich muss ehrlich sagen, nach dem Spielverlauf fehlte mir die Fantasie. Ich meine, das war natürlich ein offensichtlicher Punkt, aber da hat mir so ein bisschen die Fantasie gefehlt, dass trotz einem Dortmunder Tor, dass das hier irgendwie hätte anders laufen können, dass das Real hier trotzdem nicht gewinnt. Hat mir ein bisschen die Fantasie gefehlt. Deswegen ist mein Moment, der hätte alles hätte ändern können, wenn Dortmund nicht 4 Stammspieler gefehlt hätten. Also so ganz früh, quasi ganz früh ansetzen. Weil ansonsten gab es eigentlich keinen Punkt, an dem das. Deswegen, das wäre für mich so ein Ding, wenn Dortmund hier mit den 4 Stammspielern kommt, dann hätte ich es gern.
Ja, auch verständlich. Du hast ja, deswegen habe ich den Moment genommen, vorhin auch schon gesagt, man hatte bei Madrid nicht so das Gefühl, so super breite Brust. Und in der Liga und im Pokal hast du ja auch gesagt, sei eher so mäßig gelaufen. Deswegen, also ich will sie sehen, wenn Dortmund 1-0 in Führung geht dabei, ob sie dann weiterhin so spielen, wie sie das ganze Spiel dann gespielt haben, oder ob vielleicht auch bei denen im Kopf dann was passiert.
Ja. Also sie sind natürlich, sie sind auch nicht gefordert worden. Jetzt. Stimmen denn die Erinnerungen, die wir an das Spiel hatten?
Ja, gut, ich hatte ja nur den Torfall.
Genau. Ich habe auch nur bei mir nur geschrieben, ja.
Ja, also ja, stimmt.
Ja. Gut, dann können wir schon weitergehen. Was ist denn aus heutiger Sicht bemerkenswert, wenn wir das Spiel jetzt nochmal?
Ja, jetzt kommen wir dahin. Du hast vorhin gesagt, und jetzt hat man das erste Mal die Dortmund-Fans gehört.
Ja.
Was man nahezu das ganze Spiel gehört hat, war diese geile Mariachi-Band.
Ja, mit den Tönen, Trompeten und alles. Richtig geil.
Und deswegen habe ich ausnahmsweise mal gar nicht auf die Dortmund-Fans geachtet, weil die haben mich total abgeholt und mitgenommen.
Ja, tanzen zu Hause.
Also ich habe so vom geistigen Auge einen Mexikaner-Hut und einen Poncho und
in,
so. Also
in Spanien, klar.
Sensationell gut.
Ja, war gut. Eine frühe Vuvuzela vielleicht.
Ja, also das fand ich echt geil. So ein bisschen Feeling von den Marching Bands im College Football.
Ja.
Also echt gut. Und was ich noch bemerkenswert fand, war die großen Lücken zwischen Mannschaftsteilen.
Ey, totes Land. Echt, das war ja wirklich Brachland. Am Ende gab es mal eine Situation, wo Roberto Carlos so eigentlich auf seiner quasi da, wo er qua Formation stehen würde, links hinten den Ball kriegt und kann den Ball wirklich treiben bis fast an den gegnerischen 16er. Ist keiner da, ist niemand. Und er muss sich mal sprinten. Das ist also wirklich großartig.
Also das gäbe es so heute jetzt nicht mehr, vielleicht nicht, aber ganz, ganz, also auf dem Niveau gäbe es das heute nicht mehr.
Gut, dann, also für mich zum Spiel bemerkenswert, gerade das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, der junge Raúl eben noch nicht in seiner Rolle als Stürmer, sondern wirklich so eher so ein Ballträger, der sich die Bälle teilweise tief holt und sie dann nach vorne schleppt und dann eben abgibt und dann erst was passiert. Später war er ja quasi der Empfänger eher. Trotzdem natürlich ein spielerischer Stürmer gewesen, aber eher halt einer, der dann am Schluss natürlich verwertet hat. Das war hier gar nicht mehr der Fall. Das fand ich bemerkenswert, weil man es so nicht kannte. Dann ansonsten, der Gästetorwart wird beim Abstoß und beim Abschlag noch beleidigt. Nicht gut. Dann aufgefallen ist mir, dass es, wenn es manchmal die Einstellung gab, wo man direkt an den Spielfeldrand gesehen hat, zum Beispiel bei Einwürfen oder so, da gab es, war ja früher tatsächlich, ist mir dann aufgefallen, war das ja Standard, dass Menschen mit Behinderung, also zum Beispiel im Rollstuhl oder so, oder was, vielleicht auch nur Rollstuhl, weiß ich jetzt nicht genau, direkt am Spielfeldrand saßen. Also wirklich direkt. Mhm. Die saßen direkt hinter der Bande, also quasi einen Meter hinter der Auslinie. Und das ist heutzutage gar nicht mehr der Fall. Das hat irgendwann aufgehört und ich glaube, die Plätze, ich weiß jetzt aus München, die sind dann eher so Mittelrang, zentral, grob. Ist jetzt auch gar keine, also ist jetzt gar nicht von mir die, eine Wertung, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich weiß gar nicht, ob man da unten überhaupt so gut sieht, ob das so toll war. Aber es ist mir einfach nur aufgefallen, weil das früher, fand ich, schon immer ein prägendes Bild war bei so Fernsehübertragungen im Fußball.
In Dortmund ist es immer noch so.
Ist immer noch so?
Ja, die sitzen auch direkt hinter der Bande, erste Reihe auf der Haupttribüne.
Aber ist doch schon weniger geworden. Also
auf jeden Fall.
In der Zeit vor den Arenen, und damit meine ich alle Multifunktionssporthallen in Mainz und Augsburg, genauso wie die Allianz Arena zum Beispiel, in der Zeit davor, auch so Olympiastadien zum Beispiel, da war das, glaube ich, gang und gäbe.
Ja.
Und es ist mir einfach nur aufgefallen.
Es ist ja auch die Entwicklung, dass du das, die Laufbahn drumherum abgenommen haben und so. Dadurch ist das wahrscheinlich mit verursacht. Und Dortmund hatte das ja, also beispielsweise Dortmund, weiß nicht, ob es woanders auch noch so ist, hatte das ja nie. Das war immer ein reines Fußballstadion. Und da sind die Plätze gleich geblieben, direkt hinter der Bande auf der Haupttribünenseite, meine ich.
Ja. Und dann, apropos Westfalenstadion, ich fand, in manchen Einstellungen musste ich mich immer selber daran erinnern, dass wir im Bernabeu und nicht im Westfalenstadion sind. Durch diese gelben Tore in dem also war Bande, dann war dieser kleine Graben, wo dann eben auch zum Beispiel die Rollstühle waren oder Fotografen. Und direkt dahinter war so ein hoher Zaun, vielleicht sagen wir mal 2,20 Meter hoch, vielleicht auch 2,50 Meter, der dann hinten wie so abknickt. Und da waren so gelbe Tore drin. Und ich finde, das sah immer aus wie im Westfalenstadion.
Ja.
Und auch so eng und nah dran und so.
Ja, und was noch dazu beigetragen hat, waren die Auswechselbänke.
Ja, genau.
Weil das war auch wie im alten Westfalenstadion mit den Dächern und quasi so ein bisschen, ja, wie so eine Bushaltestelle, sage ich mal. So überdacht auch, ne? Also so, ja, und das war auch wie im alten Westfalenstadion, fand ich auch.
Alles gut, dass du das auch so gesehen hast. Mhm. Das, fand ich echt lustig. Und dann habe ich mir gedacht, krass, das war schon ein geiles Stadion, weil in manchen Einstellungen, wenn ein Spieler im Vordergrund war und man hinten, wenn es so von schräg unten nach oben gefilmt wurde und man hinten im Hintergrund die hohen Ränge gesehen hat vom Stadion, dann fand ich es krass, weil die im TV-Bild, da sah es aus, als wäre alles mega nah dran und da hast du ja gar nichts vom Mittelrang oder so gesehen.
Ja, ja.
Und dann, wenn man eben diese andere Perspektive mal gesehen hat, dann konnte man mal erahnen, was das für ein riesiger Tempel dort ist im Bernabeu.
Ja,
und damals wahrscheinlich noch viel mehr als heute. Also ich war vor ein paar Jahren ja mal dort.
Ja.
Ist nicht vergleichbar. Und trotzdem, also so eigentlich das Beste von allem. Du warst eng am Feld, eng gesessen und gestanden, nah am Feld dran. Und gleichzeitig aber riesig hoch und mit drei großen Rängen und steil und also schon ein geiles Ding gewesen.
Schon ein geiles Stadion, ja. Und ich finde, ich war auch vor ein paar Jahren da, also das kann man jetzt nur auf Bildern beurteilen, aber also vor ein paar Jahren war es schon geil, da war es ja aber schon ein bisschen modernisiert, aber das sah noch geiler aus einfach.
Absolut. Welche Erinnerung besteht in den Reality-Check? Was ist gut gealtert?
Also auf jeden Fall das Torwart-Trikot von Stefan Kloß. ich finde die Kombi mit dem so dunkelblau, dann dem gelben S. Oliver, das finde ich sah schon echt gut aus. Kann man sagen, es hat mir echt gut gefallen. Wer auch gut gealtert ist, ist Manny Binz. Der sieht heute
genau
noch
gleich aus, ja.
Genauso aus. Und wer auch den Check auf jeden Fall besteht, einfach nur, du hast vorhin gesagt, dir ist die Hose aufgegangen, mir ging es ähnlich, Clarence Seedorf mit seinen quasi Rasterlocken, Cornrolls, wie er da über den Platz läuft, so elegant, ja. Das ist schon echt gut.
Ja, bei mir ist es das geile alte Champions League Logo. Mit diesem silbernen Hintergrund und den schwarzen Sternen, das ist eigentlich so mein Lieblings-Champions League-Logo gewesen. Und das Einzige, bei dem ich akzeptiere, dass die Champions League-Hymne in im Hintergrund läuft, ist vermutlich aber auch Sozialisation, weil das verbinde ich auch mit so einem PlayStation 1-Dingsspiel. Ja, und also das fand ich geil. Das hat mich total abgeholt. Scheiß auf dieses Blaue da, was jetzt gerade ist. Gut gealtert ist definitiv Roberto Carlos linker Fuß.
Ja,
jeder Ball, den der gespielt hat, war gefährlich. Und dann dachte ich mir so, ja, man kennt ja eigentlich hauptsächlich dieses eine Freistoßvideo gegen Frankreich da. Aber der war ja auch in-game halt gut. Also das war jetzt keiner, der halt, also ich konnte mich an keine große Szene, klar, die Bayern-Spiele damals dann schon noch so ein bisschen, aber man hat ja nie, also es war halt immer so, Roberto Carlos, ja, geiler Kicker, geiler Hammerfuß, also guter Strahl. Aber so richtig, kann der kicken, wusste man irgendwie, also ich wusste das nie so wirklich. Hat an dem Abend auf jeden Fall gut gemacht und gut defensiv auch keine Aufgabe gehabt. Und da habe ich mir gedacht, vom Stil ist es eigentlich die Blaupause für später Marcelo gewesen.
Ja, absolut.
Vielleicht einfach mit einem besseren Schuss, aber so vom Typus, offensiv orientiert und so weiter, auf jeden Fall. Und mein letzter Punkt, der gut gealtert ist, Nevio Scala-Fußball, der ist genauso kacke wie in Erinnerung gewesen.
Ja. Ja, ich würde sogar noch erweitern, italienischer Trainerfußball zu der Zeit halt.
Ja, ja.
Weil auch Trapp hat ja im Prinzip das Gleiche gespielt.
Das ist.
Oder spielen lassen, also.
Was ist schlecht gealtert? Welche Erinnerung fällt denn durch den Reality-Check?
Spanische Kommentatoren.
Ja, stimmt.
Also fand ich wahnsinnig zurückhaltend.
Guter Punkt, ja.
Für spanische guter Kommentatoren. Punkt.
Für Champions League Halbfinale.
Ja, ich habe dieses Gol vermisst, also muss ich schon sagen.
Und da kam nur, bueno, carambo.
Fantastico. Ja, das ist auch der einzige Punkt, weil das hat mich schon sehr enttäuscht.
Ich habe 1,5 Punkte. Der halbe ist der, den du vorhin schon gesagt hast. Den hatte ich zwar nicht aufgeschrieben, aber das ist ein guter Punkt. Nämlich schlecht gealtert ist dann wohl die Erinnerung oder das Bild von Real als arrogante Schwalbentruppe, sage ich jetzt mal. Das war gar nicht der Fall. Die waren mega fair.
Ja,
also
ist
einfach normal, ja. Was man ja von Real nicht immer sagen konnte, aber auch wenn sie mal gefoult wurden, keine Show gemacht. Klar, wenn sie mal getreten wurden, sind sie natürlich gelegen, aber jetzt nicht irgendwie keine Karten gefordert, keine so dummen Spielchen gemacht, also so gar nichts. Und es war sehr angenehm, eigentlich das ganze Spiel zu sehen von beiden. Das fand ich schön. Und mein Punkt, den ich noch notiert habe, ist, was schlecht gealtert ist, die Aussage, Fußball war früher nicht taktisch. Weil man ja sagt, so früher war ja eher so, da hat man halt viel gekickt, Kick and Rush, hinten irgendwie Manndeckung und so weiter. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, wir haben es vorhin schon kurz besprochen, deswegen will ich jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Dortmund hat bis zum Schluss nicht rausgefunden, wie sie diese Vierer-Mittelfeld und dieses 4-4-2 von Real mit den nachrückenden Außenverteidigern, Carlos Panucci, wie sie das verteidigen sollen. Haben sie bis zum Schluss nicht gecheckt, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Und das war für mich tatsächlich ein großer Schlüssel in dem Spiel, weil ja damals wirklich noch die Dreierkette bzw. Fünferkette noch am weitesten verbreitet war. Und Real hatte da irgendwie so das Kryptonit dafür, zumindest in dem Spiel. Und ich habe mir dann tatsächlich mal einen Spaß erlaubt. Real hat ja in dem ganzen Turnier nur ein einziges Spiel verloren, nämlich in der Gruppenphase gegen Rosenborg. Und jetzt rat mal, mit was für einer Aufstellung die gespielt haben.
4-4-2.
4-4-2. So, also ist es nur ein kleiner Randaspekt, aber zeigt vielleicht, dass Real schon auch gegen gute Mannschaften da einfach einen Vorteil hatte mit dieser vergleichsweise modernen Formation. Das fand ich tatsächlich noch spannend, ja.
Ja, auf jeden Fall.
So, dann kommen wir zu den Nachwirkungen. Was passiert im Anschluss an das Spiel?
Dortmund wird am Ende der Saison nur Zehnter. Muss man sagen, es ist so auch so ein bisschen der große Abgesang auf die große Dortmunder Elf der 90er Jahre. Du hast ja schon gesagt, Sommerbend, dann Karriere.
Ja.
Möller geht dann auch weg. Es bleiben so im Großen und Ganzen übrig eigentlich nur noch Kohler und Reuter. Alle anderen sukzessive Karriereende oder verlassen den Verein. Und es ist auch so der Anfang dann Richtung des finanziellen Ruins.
Ja.
Weil jetzt die, also auch vorher hat man ja teure Spieler geholt, ne, Kohler, Möller und so weiter, aber da haben die Ergebnisse gestimmt mit Meisterschaft, Champions League Sieg. Jetzt ist so ein bisschen auf und ab bis zum Ruin, man holt aber weiter teure Spieler. Freddy Bobic kommt ja dann auch ein bisschen später oder auch Victor Ekpeba beispielsweise, der viel Geld kostet, Amoroso und so weiter. Es reicht aber nicht immer für einen Champions League Platz, sodass das nicht refinanziert wird. Dazu kommt der Stadionausbau im Hinblick auf 2006 und ja, es ist so der letzte Abgesang auf die 90er-Elf und der Weg in den Ruin.
Ja, und also du hast schon gesagt, der Umbruch, wobei der Umbruch ja wirklich nur von der Quantität der Spieler kommt und nicht auf deren Alter. Also Umbruch geht ja eigentlich meistens auch so ein bisschen einher mit, naja, jetzt gehen die Alten und die Jungen kommen. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Heinrich geht, ich glaube, für 12 Millionen der Sensationstransfer zum AC Florenz, den ich bis heute noch nicht verstehe. Freund geht, Klos geht, César geht und Xammer beendet seine Karriere. Also das sind einfach 5 Stammspieler. Und dafür kommen Lehmann, Dede, Sadou, Barbares, Stevic, Neihuis und Ike Hässler mit 32 nochmal. Also es sind eigentlich alles größtenteils also erfahrene Kräfte schon. Also niemand, wo man jetzt sagt, so, oh ja, für die Zukunft. Außer DD vielleicht. Und genutzt hat es aber auch nur halb. Du hast es gesagt, man wird dann unter Skibbe 4. in der Liga im nächsten Jahr, scheidet aber wieder im Pokal-Achtelfinale aus und kommt generell in den nächsten 8 Jahren nur einmal überhaupt ins Pokal-Achtelfinale. Man scheidet sonst immer davor aus. Und eben 2002 dann noch einmal Meister und dann kommen eben die Pleite.
Ja.
Und Real... Rückspiel dann in Dortmund geht 0-0 aus. Real ist damit im Finale. Das gewinnen sie mit 1-0 gegen Juve. Petrak Mijatovic macht das Tor. Der kleine Einschub von mir, den ich eigentlich da erst mal auf dem Zettel hatte als damaliges Ich. Ich kannte den davor wirklich gar nicht so, aber der ist mir wegen diesem Finaltor einfach in Erinnerung geblieben. Real wird nur 4. in der Liga in diesem Jahr. Scheidet den Pokal auch früh aus, habe ich vorhin schon gesagt. Und das Champions-League-Finale ist dann gleichzeitig das letzte Spiel von Heinkes, der dann nach einem Jahr und dem Champions-League-Titel dann wieder gehen darf.
Ja gut, alles geholt. Für Juve natürlich so Mitte, Ende der 90er echt eine bittere Zeit.
Ja.
Du verlierst alle Finals so gefühlt, die du hast.
Das frühe Valencia. Valencia hatte da auch mal so Anfang der 2000er ja. Diese Phase, wo sie, glaube ich, in 3 Champions-League-Finals waren. Und ich 3 in 4 Jahren oder so.
Das ist auch so die Zeit, wo sich Zinedine Zidane dann überlegt, gut, wenn ich Champions League holen will, dann woanders.
Ja, genau. Gut, und dann kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Liebling. Was wurde aus?
Davor Šuker.
Ah, oh, da ist er mit Dreck am Stecken auf jeden Fall, das weiß ich. Der hat irgendwie Dreck. Ist er nicht, ist er nicht Präsident vom kroatischen Fußballverband?
War er, da ist er
jetzt Ende im Knast.
Ende Juli 2021 rausgeschmissen worden sozusagen. Ah. Aber seitdem macht er auch nichts, ist er Privatier. Aber das war er und er ist rausgeschmissen worden. Also finde ich schon spannend, dass man Präsidenten rausschmeißen kann.
Ja,
und offensichtlich. Nicht irgendwie, dass der zurücktreten muss oder abgewählt wird oder so. Ne? Das ist er mit den Worten, ja gut, ich wollte hier Positives bewirken, das hat aber nicht geklappt.
So, der alte 60er.
Ja.
Ja, Davor Šuker, der hatte doch da irgendwie mit diesen Mamic-Brüdern, da war da irgendwie war das da ordentlich alles genau. Ganz koscher da.
Ja, ja.
Also der eine sitzt immer noch im Knast und der hatte doch auch eine hochrangige Rolle, also irgendwie, der war doch mit denen irgendwie.
Ja. Also das ist schon Korruption hoch 10.
Ja. Ja, von Real habe ich Santiago Canizares. Weißt du, was der jetzt macht? Weißt du es?
Nee.
Der ist jetzt YouTuber. Der ist tatsächlich ist YouTuber, hat 155.000 Follower und macht Videos über sein Leben auf seiner Farm, FIFA und macht Interviews mit ehemaligen Mitspielern.
Ja, sehr gut. Also ich habe jetzt so gelacht, weil das kam komplett out of nowhere. Weil wir haben ja eine Aufstellung und vorhin die Bank und so, ne? Und gedanklich darauf eingestellt, dass einer von denen ist. Aber ja klar, der war dritter Torwart zu der Zeit bei denen.
Ist ja YouTuber. Ein Star. Wen hast du bei Dortmund?
Knut Reinhardt natürlich.
Ja, den hab ich auch. Aber ich habe, ja, sag du mal.
Grundschullehrer, Mathe und Sport.
Genau, aber es gibt noch eine geile Story. Ich, also das mit dem Lehrer, das wusste ich tatsächlich schon auch
ich
vorher.
Ich auch, ja.
Hab's aber mangels so richtig gute Alternativen genommen. Beziehungsweise, nee, ich hab's eigentlich genommen wegen der Backstory. Und zwar, Lasse Lehmann, Adoptivsohn des langjährigen Nationaltorhüters Jens Lehmann, spielt seit Februar für die 1860 Amateure. Sein leiblicher Vater, Knut Reinhardt.
Ja, das wusste ich tatsächlich auch.
Zitat aus einem Artikel der Welt. Die Affäre war innerhalb der Mannschaft des BVB anscheinend ein offenes Geheimnis. Nur Reinhardt selbst hatte offenbar nichts mitbekommen. Sein damaliger österreichischer Teamkollege Wolfgang Feiersinger schenkte ihm dann reinen Wein ein. Conny hat einen anderen, alle Welt weiß davon, schrieb Reinhardt über die Konversation mit Feiersinger. Er fragte dann Feiersinger, wer es denn sei, und dieser antwortete, einer vom BVB. Schließlich bekam er heraus, dass es Lehmann war. Conny verließ schließlich Reinhardt und ist seit geraumer Zeit mit Lehmann verheiratet. Die beiden haben zwei eigene Kinder.
Ja.
Das wusste ich nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht. Ja, aber es ist gut von Wolfgang Feiersinger, ne?
Ja. Aber er sagt sie mal doch nicht wer, sondern Junge, deine ist Frau geht fremd. Jeder weiß es doch. Ja, wer ist es denn? Ja, von BVB jemand. Ja, wer? Ja, du, also.
Ja.
Ja, großartig.
Ja, gut. Also alle wussten das. Nur Knut Reinhardt nicht. Er hat das nicht mitgekriegt.
Aber Wolle Feiersinger hat sie mir dann gesagt.
Ja, Ehrenmann.
Der ja eine Almhütte besitzt.
Mhm.
Da gern auch mal im Sommer selber Essen ausgibt. Ganz liebe Grüße. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße. Wir hören uns dann bald zur nächsten Zeitlupe oder zur regulären Folge.
Bis dahin.